do.
Okay. Offenbarung 21. Und wenn das Licht, dritte Lichtlein brennt, dann ist die Offenbarung fertig. Ist das schon schön. Und dann machen wir es gleich nochmal. Nee. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. So, aber so Offenbarung ist schon, für mich war es voll der Segen, hier durchzugehen. Und so einfach so ein sich dran zu erinnern, so finde ich jetzt eigentlich, also ich war viel Neues dabei, aber auch vieles, was ich schon wusste. Aber wenn ich so durch die Bibel gehe und so irgendwie ist es immer, irgendwie ist es immer das Gleiche und wir haben, ne, es wiederholt sich ständig so immer das, eigentlich so ein, haben wir unser Leben lang so in unseren Predigten von Gott oder Menschen so und immer nur die gleichen Themen. Wir müssen anscheinend immer wieder erinnert werden, wie Kinder. Wir immer vom Neuen wieder berührt werden. Und heute geht es um dieses neue Jerusalem. Die 1000 Jahre sind vorbei, die Trübsal ist vorbei, das Gericht ist schon vorbei. So, die Menschen so wurden gerichtet. Satan ist jetzt an dem Platz, wo er hingehörte ewig. So, und auch die Leute und Engel, die halt gesagt haben, wir wollen dir folgen. Und okay, ich brauche noch kein Showlight hier, so ist es noch nicht. So, und dann, oh, naja. Und es ist einfach schön, sich wieder dran zu erinnern, okay, was kommt, ne? So, und wofür leben wir jetzt einfach, wofür haben wir uns entschieden? Fangen wir an zu lesen. Offenbarung 21,1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde, die waren vergangen. Und das Meer, das gibt es nicht mehr. So. Also, Gott hat ja letztens schon alles weggenommen. Und dich, Johannes, ich sah die herrliche Stadt, das neue Jerusalem. So, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So. Und das ist interessant, weil wir hatten vor 2 oder 3 Wochen Babylon, das wieder aufersteht, ne? Beziehungsweise wieder gebaut wird. So diese große Stadt, so mit seiner großen Hure, ne, mit dieser Frau, also die Frau und die Stadt. So, und Satan kopiert eh immer, ne, er ist der, der den Antichrist bringt, so der wie Christus. So, und genauso hat er auch unsere Ewigkeit, so mit Gott, was er geplant hat, so kopiert. Ne. Wir wissen noch, so Babylon-Religion, so ein der Ort, die Stadt, so ein, wo Gott nicht ist, aber wo man sagt, Gott ist. Ne? So ein, aber Gott wird so ein, Gott wird jemanden bringen, eine Stadt bringen, wo er ist. Und das werden wir heute sehen. So ein, sind, und wir sehen hier diese Braut, ne? Und wir sehen die Stadt. So ein, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste, das ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha, ich bin das Omega. Ich bin der Anfang, ich bin das Ende und ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Jesus hat es schon gesagt, ne? So, kommt zu mir, alle, die ihr durstig seid, und ich gebe euch Wasser, von, das euch für immer satt macht. So, geht es klar um diese Taufe im Heiligen Geist. So, und wenn ich das hier sehe, so all die Bilder, die Gott uns hier gibt, im Alten Testament, im Neuen Testament für uns jetzt, wir sollen uns ausstrecken nach dem Gaben des Heiligen Geistes, so, wir sollen in der Kraft von Gott leben, ne? So, Wir sollen nach oben schauen, nicht nach unten, uns keine Sorgen machen. Er ist unser Tröster, er ist unser Arzt, er ist unser Psychologe. Und all das sind, wir haben zu kämpfen, wir müssen was tun, damit wir das empfangen. Aber all das ist halt nur so ein, sagt Paulus, so ein, wie so ein Spiegel geguckt, so ein Schleier, so ein Bild für das, was halt kommt. Ne? So ein all das, jeden Moment, wo wir als Christ so ein, es mal schaffen, so ganz nah bei Gott zu sein, ne? So zu Hause sitzen, im Gebet sind vor ihm und einfach nur seine Gegenwart spüren oder im Lobpreis, ne? Oder von der Predigt angesprochen werden oder Bibel lesen und dort angesprochen werden. Das kannst du dir vorstellen, so wie schön das dann ist, so wenn wir endlich da sitzen und wenn wir endlich so ein, das nie mehr wieder missen müssen. Ne? Ich liebe das, bei Gott zu sein. Und ich liebe das, so wenn ich sagen kann, ich bin gerade Gott begegnet. Ne? So, das sind die schönsten Momente immer. Alle Sorgen, alles, was mich sonst beschäftigt, der ganze Stress oder sonst irgendwas. In dem Moment, wo ich Gott begegne, ist es, als ob es nicht da ist. Ne? Es ist wie ein Rausch, so wie ein Drogensein. In dem Moment, wo man bei Gott in seinem Licht steht, da ist diese Dunkelheit weg. Ne? Und wir sehen die Realität, dass wir uns um gar nichts sorgen müssen. So, dass wir es gar nicht schwer haben, so dass wir alles haben, was wir brauchen. Und die Ewigkeit ist genau der Ort. Wir werden da sein. Gott wird nicht mehr uns besuchen, wie im Garten Eden, sondern er wird da wohnen. Sondern wir werden sagen, unser Gott. Es ist vollbracht. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ja. Und dieses Überwinden ist halt genau das, so was man halt nicht vergessen darf. So, dass wir halt als Christ, als Nachfolger Jesu hier auf Erden, wo wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir hingehören, sondern noch auf dem Weg nach Hause, dass wir überwinden, dass wir nicht vergessen, dass wir halt ja, laufen müssen, dass wir was tun müssen, so dass wir Gottes Nähe auch suchen müssen, dass wir auch sagen müssen, okay, so ein Gott, jetzt bist du dran, nicht ich. Ne? So. Aber wer überwindet, der wird in Ewigkeit sich nicht mehr mühen müssen. Aber die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird im See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und ich finde es interessant, dass da Feigling steht. So, ne? Weil wir werden noch sehen, dass die Stadt hier runterkommt, komplett gläsern ist. Man kann durchsehen. So, und wenn man durch die Bibel geht, so, dann sieht man auch, dass Gott auch einen gläsernen Menschen will. Ne? Einen neuen Menschen. So, dass er will, dass wir auch als Gemeinde nichts vertuschen, sondern einfach, dass man uns sieht. So, Gott möchte auch, dass wir gläsern vor ihm stehen und ehrlich sind. Ne? Und es ist interessant, wenn man ein Tuch nimmt und mit Weiß was drauf malt, ne? Und auf der Rückseite kommt und das Licht kommt gegen das Weiß, so dann, und mit anderen Farben, du siehst die Farben alle, ne? Außer Weiß. Weiß wird zu schwarz. Ne? Weil was? Weiß ist keine Farbe, ne? Aber Weiß ist undurchsichtig. So. Sieht rein aus, sieht sauber aus, aber durch Weiß kann man nicht sehen. Und Jesus hat das auch zu den Pharisäern gesagt, ja, ihr seid Heuchler, ihr seid Feiglinge, ihr seid getüncht, ne, mit weißer Farbe. So, von außen gebt ihr euch fromm und heilig, aber innerlich, da fressen die Maden. Ne? So, da ist Verwesung, da ist Tod. Und ich glaube, das ist das Mutigste überhaupt, was man als Mensch machen kann. So, dass man Fehler zugibt, dass man Schwächen zugibt, dass man auch in der Öffentlichkeit einfach sagt, meine Stärke, die liegt nicht bei mir, sondern nur bei meinem Herrn. So. Ich finde es immer interessant, wenn ich die Menschen sehe, die mit den Rädern so draußen auf der Straße oder und meiner Familie, die sich bewusst gegen Gott entscheiden, ne? Dann ist es im Endeffekt nicht mehr als Feigheit. Ne? Weil sich für Gott zu entscheiden bedeutet, dass man bewusst zugibt und sich eingesteht, wer man wirklich ist. Du hast das alles. Wer zu Gott kommt, muss erkennen, wer er ist. Und dann gibt er diese Ungerechtigkeit zu Gott. Ne? Aber die, die sich bewusst gegen Gott entscheiden, das sind die, die es nicht ertragen können, so unvollkommen zu sein. Ne? Es nicht wollen zu sagen, ich bin ein Sünder, ich bin schwach, ich bin ein Lügner, ich bin ein Dieb, ich bin zu allem fähig, ich nicht, ich bin gut irgendwie. Ne? Das sind die mutigsten Menschen, das sind die, die sich für Jesus entschieden haben. Ja, das sind die gesagt haben, okay, ich bin, was ich bin, und du bist, was du bist. Und ich mache daraus jetzt kein Geheimnis mehr. Und ich finde es halt schade und gefährlich, und ich sehe das auch bei uns manchmal. Wenn manche Gespräche auf mich zukommen, ne, selbst aus so einer Kleingruppe, dieses Herz oder so, oder dieser Glaube, dass man weiß sein muss. Dass das ein Zeichen für einen heiligen Wandel ist. Und klar, zum heiligen Wandel gehört auch, dass man Laster und Sünde und so ablegt und überwindet. Ne? Und gereinigt wird, auch in seinem Äußeren. In den Dingen, wie man redet oder was man denkt oder tut. Aber das ist ein Nebenprodukt halt. Ne? Aber wenn Gott sagt, habt einen heiligen Wandel, dann meint er damit, seid ehrlich, seid gläsern, seid heilig, weil das einzigst Heilige an mir ist Gott. Und wenn ich einen heiligen Wandel habe, dann bedeutet das, dass ich trotz meiner Schwäche und meiner Fehler und Sünde schaffe, Gott zu suchen, ne? Und auf ihn zu vertrauen und ihm zu folgen. Wir hatten das letztens schon mal deswegen werde ich es jetzt nicht nochmal tiefer gehen, aber ich finde es halt krass, weil es jetzt wieder auf mich zugekommen ist, praise God, keine Ahnung, warum die Menschen einen getünchten Leiter haben wollen, ne? Der kann ich nicht sein, ist unmöglich. Und das will ich auch nicht, weil ich will einen heiligen Wandel haben. Ich will ungetüncht sein. Das Licht und die Schönheit, das soll Gott sein. Und wie wir schon mal darüber geredet haben, das ist richtig und das ist der richtige Blick. Der Leiter ist nichts Besonderes, der Leiter ist nicht mehr, der Leiter ist nicht heiliger, ne? Der Pastor ist nicht Pastor geworden oder als Pastor berufen, weil er am wenigsten sündigt oder am meisten Gott fragt oder sonst irgendwas, sondern die Bibel sagt, weil er der Schwächste ist von allen und der Dümmste. Weil er der ist, der auf den Knien betteln muss, sodass er überhaupt predigen kann, ne? Der auf den Knien vor Gott kommen muss und nach der Gabe von ihm fragen muss und die Kraft, sodass er ein Herz hat, überhaupt für seine Leute zu beten. Denen nachzugehen, die zu besuchen, überhaupt sich zu opfern und zu dienen. Und ich kenne das selbst von der Gemeinde, aus der ich komme, halt, dass es am Anfang so war, dass jeder halt gedacht hat, er muss kommen als Christ in die Gemeinde. Klar kommen wir als Christen, weil, ne, ich komme ja nicht als Affe her, sondern als Mensch, weil ich ein Mensch bin. Also rede ich nicht wie ein Affe und benehme mich auch nicht so. Das ist einfach natürlich. Ich bin wiedergeboren, also komme ich als Wiedergeborener und benehme mich auch so. Ne? Aber ich meine halt als Christ. Ne? Und jeder kam und hat sich so weiß getüncht und kam nicht gläsern. Ne? Und ich weiß noch, Fremde kamen rein und ich habe mit ihm geredet und habe gesagt, hey, warum kommst du nicht öfters? Und hat gesagt halt, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht heilig genug für die Gemeinde hier. Weil irgendwie höre ich euch beten und höre wie ihr über Gott redet und sehe euch so, dass ihr überhaupt nichts Falsches sagt oder sonst irgendwas. Ne, und da passe ich einfach nicht rein. Ne? Und in dem Moment so habe ich genau gewusst, was er meint, so weil so wir, es oft so ist, dass wir in der Gemeinde sind und uns eher so als Fremdkörper fühlen. Ne? Und dann versuchen halt so mit einem anderen Bild dazustehen, so mit einem von uns geheiligten Bild. So, aber diese Tünche ist nur eine Fassade. So, und alles kommt eher ans Licht. So, Gott sagt, sei mutig, sei gläubig, so, und komm als das, was du bist, weil genauso will ich dich haben. So, weißt du, in deiner Schwachheit und in deiner Dummheit, so, da werde ich der Welt zeigen, wie schön und wie schlau ich bin. Ne? So, und das ist wichtig. Und ich komme aus einer Gemeinde, die am Anfang, wo der Pastor alles getan hat. Ne? So, und die Leute, die zur Gemeinde kamen, so sind halt nur gekommen, um bedient zu werden und zu empfangen. So, ne? Aber keiner hat halt die Not gesehen, so dass Gott sie in die Gemeinde steckt, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Ne? Wir sind alle berufen, Diener zu sein. Und es ist lustig, dass ich das mit zu euch heute sagen darf, so weil ihr dient. So, aber naja, Gott macht, was er will. So, ne? Ich werde ihn mal anrufen dann. Nee, so. Das ist so ein, aber ich rede trotzdem so, weil wer es wer zuhört. So ein, aber weißt du, Gott hat gesagt, so ein, ihr habt jetzt ein neues Leben, so ein, ihr seid berufen, so zu dienen. Ja, ihr seid jetzt meine Sklaven, das bedeutet, ihr seid Sklaven alle. So ein, und ich finde es so schade, dass so ein, dass viele zur Gemeinde nur kommen, als ob es ein Fast-In ist, ne? So ein McDrive. So ein, hat nicht viel Zeit, so ein, kommt heute was Cooles im Programm, im Fernsehen, so ein, oder mein Bein kribbelt, so ein, ne, ich will mich wieder ausruhen, so vorm Computer oder so, ne, oder, ach, regnet so, ich mag nicht, dass meine schöne Frisur nass wird, so ein, da komme ich nicht, so ein, oder ich komme schnell rein, so ein, ne, so ein, esse schnell was, so ein, krieg ein schlechtes Gewissen, so, weil ich weiß so, dass ich mit einem anderen Herzen kommen sollte, so, und gehe dann wieder und mach mein Ding weiter, ne. So, das ist so schade, weil da geht das meiste flöten. So, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht sogar mehr Segen wäre, gar nicht zur Gemeinde zu kommen. So, also Gott hat uns berufen und ich finde es echt krass, so, weil ich bin ein junger Mann, so, ich lerne gerade erst so Gottes Wort zu predigen und zu verstehen. Wenn ich hier durch die Bücher gehe, dann in der Vorbereitung merke ich immer wieder, dass ich absolut gar nicht weiß über Gott. So, weißt du, dass ich war schon so oft so auf meinen Knien und habe gesagt, so Herr, so, keine Ahnung, was willst du mir sagen? So, ich verstehe das nicht. Ne? So, oder dass er mir irgendwas zeigt und ich sage so, Mann, ich habe eine ganz andere Meinung von dir. Ne? Und dann muss er mich, überführt er mich und ich muss mich entscheiden. Will ich Gott so nehmen, wie er jetzt da gerade sagt, oder so nehmen, wie ich ihn verstehen will und sehen will. Ne? So, es sind. Und trotzdem schickt Gott interessante Menschen hierher, ne? Alle möglichen Altersgruppen. So, ne? Manche sind sehr reif und fortgeschritten mit Jesus, andere sind gerade am Kennenlernen, ne? Andere haben sich noch nicht wirklich entschieden, irgendwie schon, aber na, sie sind noch nicht so richtig unterwegs. Ne? Kennen eher nur vom Hörensagen als persönlich. Und andere kennen ihn gar nicht. So. Und ich finde das wirklich interessant, so, weil das kann nur Gott sein. So, wenn ich hatte noch nie das Pech, dass ich mir eine Gemeinde suchen muss. Und da bin ich super dankbar. Noch nie, was ich jetzt so gehört habe, so, und das muss schrecklich sein. Ne? So, dass du keine Herde hast, keine Familie hast und du musst halt Sonntag für Sonntag, gehst du überall mal hin und guckst und sitzt da und hörst alles und kriegst halt nur so einen ersten Eindruck und musst dich dann entscheiden, ne? So ein, von was, so ein, auch, bin so froh, dass Gott mich beschützt hat, dass ich auch die Schwächen von Brüdern und Schwestern noch nicht so mitbekommen habe, ne? So ein, dass du dann rausgehst aus dem Gottesdienst oder nach dem Gespräch, das du da hattest oder so, ne? So ein, und Frust erstmal verarbeiten musst, so, ne? Oder inneren Zorn, so, wie können die nur so mit Jesus gehen oder von ihm reden oder so, ne? So, ich bin da unbefleckt, so, und da bin ich super dankbar. Ich bin zum Glauben gekommen in einer super tollen Gemeinde, so, und gleich ausgesandt hierher. So mit super tollen Leuten. Ne? So, es sind. Aber Gemeinde ist trotzdem wichtig. Von daher. Wir haben auch eine große Aufgabe gegenüber unseren Brüdern und Schwestern, ne? So dass wir die auch ermahnen oder ermutigen, einfach so einen Teil zu haben. Und zu sagen, naja, okay, so ein geht's wirklich nicht, so ein oder willst du nicht, ne? So ein, von daher, wir müssen aufeinander aufpassen. So ein Vers 9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welcher die sieben Schalen hatte, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und er redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Also Gott hat neue Erde und einen neuen Himmel gemacht, ne? Ich bin schon gespannt, ob wir dann zwei, drei Monde haben oder so, oder gar nicht. Aber jedenfalls gibt es einmal diese Erde. Und wir werden da drauf rumspringen und alles erkunden und Häusel bauen wahrscheinlich oder auch nicht. Gott sagt uns überhaupt nichts über diese Erde, wie es da aussehen wird. Ob es da neue Tiere gibt oder die gleichen. Ne? Aber Gott macht noch was anderes. Er schickt diese Stadt. Und die schwebt. Die ist nicht auf der Erde, sondern die ist im Himmel. Also nicht da, wo die Engel sind, sondern halt in der Luft. Diese Stadt kommt da runter und ich würde absolut überhaupt nicht so eine Stadt bauen. Also für mich klingt das überhaupt nicht schön, aber es wird umwerfend sein. Naja, lassen wir uns überraschen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg, ja, hat man, und die Stadt kam runter, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz, der gleicht einem köstlichen Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Also Gott wird sein Volk zusammenbringen und die werden die Ehre kriegen, sein Volk, und wir sind damit drinne, ne? Mit eingepfropft in den Stamm Israel. Wir sind jetzt mehr Juden als manche, die als Juden geboren sind, sagt Paulus in Römer, weil wir es aus Glauben sind. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, der hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und die Tore und die Mauer zu messen. Und die Stadt, die bildete ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselbe sind gleich. Das sind ungefähr 2.400 Kilometer. Wahnsinn, oder? 2.400 Kilometer lang und breit und hoch. Und ich stelle mir davor, man, das muss echt komisch sein, oder? So wie so ein Gefängnis. So ein riesen Klotz da und du bist da drinnen. So kann überhaupt nicht schön sein. Wird schön. Und der mit mir redete, der hatte ein goldenes Rohr, hat man. Vers 17. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Also ist alles durchsichtig. Die Mauer ist durchsichtig, der Boden ist durchsichtig. Alles ist gebaut aus diesem reinen Gold. Und für Gott ist das möglich, für uns Menschen ist es möglich. Die Menschen sind dazu fähig, jetzt Gold so dünn zu machen, ne? Dass es durchsichtig ist. Unter Wasser schwimmt. Aber es klappt nur mit ganz reinem Gold. Und ich war ja Zahntechniker und ich habe da ja auch mit Gold gegossen, ne? Und gearbeitet. Das ist eines der schönsten Sachen, die ich je gesehen habe. Weißt du, dieses Stück Gold, das du da nimmst und da reinpackst in den Ofen, dieses Fenster, wo du reinguckst und es wird rot, ne? Und auf einmal bewegt sich was, ne? Und auf einmal hast du so einen Ball, ne? Und Physik scheint da überhaupt nicht mehr zu gelten, ne? So ein Ball ohne irgendeine Rundung ohne irgendeinen Ball ohne Rundung, ein Ball ohne irgendwelche Dellen oder Ecken oder Kanten, eine perfekte Kugel, ne? Und die ist noch schwarz, so weil in jedem Metall halt noch Oxide drin sind oder sonst irgendwelche Verunreinigungen. So, und es wird heißer und heißer und auf einmal so, siehst du diesen kleinen Spalt und auf einmal von einer Sekunde auf die nächsten, pff, so hast du diesen gläsernen Ball da in deinem Tiegel, ne? So, und es ist, du weißt, es ist Metall, aber du kannst durchsehen. Es ist Glas. So rein und so schön. Das kann man nicht erklären. Ne? So, wer eine Kugel kennt, so eine Perle oder so, und das ist viel schöner. So. Weil dieser Schein, der das Metall abwirft, so, und das, weiß nicht, irgendwas macht das mit dir, dass du einfach nur hingucken willst die ganze Zeit. Ne? Und den Vorgang nennt man läutern, ne? Reinigen. Und das ist genau der Vorgang, den Gott auch für uns hat. Ne? Er läutert uns. So, wir haben, er lässt unserem Leben heißer und heißer werden, so, ne? Und wir haben das Gefühl, dass wir auf einmal in eine andere Form gepresst werden und zusammengedrückt werden, so, ne? Und auf einmal, wenn er uns läutert, dann zeigt er uns unsere Schwachheit, unsere Sünde, unser Fleisch, ne? Und auf einmal kommt es dir so vor, als ob du nur noch Fleisch und Sünde siehst, ne? So, auch wenn du das überwunden hast, so, dann bricht das von einer Sekunde auf die nächste ab und du bist glasklar. Weißt du, das zeigt hier von Reinheit und von nicht einer Verunreinigung. So. Es wird ein Ort sein, wo Sünde nicht mehr herrscht, ein Ort sein, wo es absolut nichts Schlimmes oder Verderbtes mehr gibt. So. Wunderbar, herrlich. Und zwar von allen Seiten eingeschlossen. Ne? So. Ich möchte dahin. Was meinst du? Und die Grundsteine der Stadtmauern waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardes, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und es ist interessant, weil das sind die 12 Steine, die der Hohepriester im Alten Testament hatte für sein Ephod. Ne? Also auf dem Ephod hatte er die 12 Steine, die die Gesamtheit des Gottes Volk repräsentiert haben. Ne? So, und diesen Wert doch ausgedrückt haben, so, was die Menschen für Gott haben. Ne? So, und genau die kommen auch hier ringsherum um die Stadt rum und weiter geht's. Und die 12 Tore, die waren 12 Perlen. Jedes der Tore aus einer Perle und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. So. Und eine Perle, wissen wir ja, da gibt es eine Muschel, ne? Und dann kommt ein kleiner Stein rein oder ein Wurm oder ein anderer Fremderreger. So und das drückt und das nervt der Muschel so, und die wehrt sich dagegen und dann kommt Schicht für Schicht dieses Zeug drum, ne? So, bis dann irgendwann schön weich und rund ist, so dass es nicht mehr kiekelt und stört, ne? Auf der Zunge. So, und genau das sind wir, oder? Perlen. So, wir sind diese Fremderreger, dieses, was drückt und was unangenehm ist und nicht schön. So, und dann kommt Jesus und bekleidet uns so, ne, mit seiner Herrlichkeit, so, mit seiner Schönheit, so, dass wir nicht mehr drücken. Das ist einfach ein Ausdruck von an allen Türen so, steht die Gnade. Du gehst mit Gnade rein und du kommst mit Gnade raus. So, mit Reinheit, mit Gnade. So. Wo jeder Mensch Wert hat und es kein höher oder niedriger mehr gibt. Ne? So. Und die Stadt bedarf, nee, und ein Tempel sah ich nicht in ihr. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, der ist ihr Tempel und er ist das Lamm. Und das ist was total Besonderes. Wir haben schon diese Steine gesehen, ne, die im Alten Testament vorkamen. Wir haben sehen jetzt den Tempel und das Opferlamm, ne? So diesen Altar vom Alten Testament. Wir haben schon andere Bilder gesehen aus dem Alten Testament, vom Vorhof und vom Tempel, von Gott. So, und ich finde es halt interessant, weil Gott hat Mose genau gesagt, nur so sollst du es machen. Und ich bin schon mal durch 2. Mose gegangen und mit all den Geräten und so weiter, die man für einen Tempel braucht. Ne? So, und jedes noch so kleinste Gerät ist einfach nur ein Bild für unseren Herrn. So, sogar die Stiftshütte, sogar die Bundeslade, sogar das Allerheiligste, sogar so das Öl, das benutzt wird für die Lampen. Ne? Alles ist nur ein Bild. So, und Gott hat dieses Bild perfekt gemacht, weil genau das wird Realität werden für uns dann später. Ne? So, und das ist der Wahnsinn, weil es gibt keinen Tempel mehr. Jetzt sind wir der Heilige, der Tempel Gottes. So, und früher war es das Zelt, danach der Tempel, den Salomo gebaut hat. Im tausendjährigen Reich gibt es einen Tempel. Ne? So, aber hier, in der Ewigkeit, dann so, brauchen wir keinen Tempel mehr. So, und das hat Satan nicht geschafft. Babylon, gibt es in ganz vielen Geschichtsbüchern, kannst du noch drüber lesen, war eine riesengroße Stadt, war viereckig wie ein Quadrat, ne? So, und hatte eine hohe Mauer, war aus Gold, so ein Fluss durch und Niger, glaube ich, nee, Tigris, genau. So, und wir sehen, dass hier auch noch ein Fluss durchfließt, so durch das Ewige Reich. Aber Babylon hatte 53 Tempel und 184 Opferaltäre. Ne? So, also irgendwelche Stätten, wo geopfert wurde. Also, Satan hat das probiert. Ne? So, aber ich bin so dankbar, weil wir brauchen keinen Ort mehr, keinen speziellen Ort mehr, wo man Gott anbetet. Gott ist der Tempel. Und Gott ist das Lamm. So, es sind unser Gottesdienst wird dann wirklich, wie es eigentlich jetzt heute sein sollte für uns, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde unseres Lebens wird ein Gottesdienst sein. Einfach nur Gemeinschaft mit ihm, ohne Trennung, ohne irgendwas, was uns blind macht. Und die Stadt, die bedarf nicht der Sonne noch des Mondes. Okay, es gibt keinen Mond. Sondern dass sie in ihr scheinen, sondern die Herrlichkeit Gottes, die erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, da gehören auch wir drunter, die werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde, die werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sind niemals geschlossen, weder Tag, geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht mehr sein. Und ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, nicht zu schlafen. Aber brauche ich mir nicht, weil ich kann es mir halt auch nicht vorstellen, nicht schlafen zu müssen. Ne? So. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie es ist, so ohne Zeit zu sein. Weil momentan bin ich gebunden an Zeit. Und ich kann nur in Zeit beschränkt denken. Gott sagt, 1000 Jahre sind für ihn ein Tag. Ne? So. Kann ich erzählen, kann ich glauben, kann ich sagen, so, ne? Aber kann ich nicht verstehen. So, wie für Gott das sein muss, ein Tag. Ne? So. Ist für Gott dann, wenn 1000 Jahre auch ein Tag sind, und Gott hat die Welt an 7 Tagen geschaffen, ne? Hat Gott jetzt 7000 Jahre in seinem Zeitbewusstsein so gebaut? Wahrscheinlich nicht, weil für ihn gibt es da keine Zeit. Wir können Gott nicht fassen und auch nicht die Dinge Gottes. Was wird herrlich sein? So, das, was jetzt noch vielleicht, weil wir im Fleisch sind, super langweilig sein müsste, so ein wird da einfach nur das Schönste sein. Wir werden nichts vermissen, wir werden nichts bereuen, so, wir werden uns da nichts sehen. Es wird toll sein, dass es immer so ist, wie es ist. Ne? So absolut pedantisch. Vielleicht werden wir auch die ganze Zeit nur Neues entdecken. So, aber es wird ein Ort sein, so, wo wir es einfach nur genießen werden zu sein. So mit allem Frieden, so, was man sich wünschen kann. Und das Interessante ist, wenn du ohne Zeit bist und nicht mehr ortgebunden, ne? Wir haben den im Neuen Testament den Philippus gesehen, wie er hunderte von Kilometern einfach so weggebeamt wird. Ne? So, wir werden auch da sehen, dass wir die Stadt hat Tore sind immer auf, das heißt, wir gehen rein und raus, wie wir wollen. Ne? So, Und keine Ahnung, was wir dann zueinander sagen werden. Ne? So, ob wir dann sagen, ja, wo warst du? Ja, ich war so 3000 Jahre mit Mose Golf spielen oder so. Ne? Keine Ahnung, so, aber es wird einfach herrlich sein und unvorstellbar. Und die Stadt, wo waren wir? Vers 25. Und ihre Tore soll niemals geschlossen sein den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen oder der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens. Machen wir Philipper 4, 13 auf. Wir sind für diesen Ort sind wir geschaffen. Und auf diesen Ort sollen wir auch gerichtet sein, auf diese Himmel und auf diese Erde, die jetzt noch nicht da ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es echt schwer, manchmal nicht auf diese Erde und diesen Himmel zu sehen, ne? Weil ich halt hier drinnen lebe, sondern weil man verschiedene Pflichten hat, verschiedene Dinge dazugehören, dass man sich hier bewegen muss, ne? Und von manchen Sachen auch abhängig ist, ne? Manchen Sachen auch verpflichtet ist. Wir können uns nicht so tun, als ob, so wie manche Mönche das tun, als ob wir schon auf einer neuen Erde und neuen Himmel sind. Ne? Wir sind halt hier und wir müssen hier durch. Ne? Aber manchmal ist es halt irgendwie schwer, so seine Augen wirklich darauf gerichtet zu haben, auf das, was man jetzt gerade noch nicht sehen kann. Ne? Und einfach nur im Glauben, das zu tun und hier durchzugehen. Und in Philipper 4, 13, lesen wir Vers 12. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aufs Reichsein. Ich bin mit allem und mit jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, so dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper, ihr wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich in Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mich einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Und diese Rechnung ist dieser Ort, wo wir hinkommen. Ne? Wir haben schon gesehen, dass wir dort unterschiedlich viel Lohn kriegen. Und es ist schwer, als Mensch gebunden mit Zeit und Fleisch, das immer noch anhängt, seine Zeit und alles, was man hat, komplett zu investieren für das, was noch kommt. Ne? Aber weißt du, Paulus ist da so ein Vorbild, so weil er hat nicht für das Hier und Jetzt gelebt, nicht für sich selbst gelebt, sondern er hat genommen, was kam und ist mit Gott da durchgegangen. Ne? Und weißt du, und dieses Leben ist das Leben, von dem Gott verspricht, dass es ein gesegneter Mensch ist, dass es ein seliger Mensch ist, der Frieden hat. Und der auch hier auf Erden schon reich sein wird, mit einem anderen Reichtum als materielles Zeug. Jemand, der Gott erlebt und hört und erfährt. Jemand, der was bewirkt. Jemand, der nur in den Raum kommt und alle Menschen auf einmal angezogen werden, irgendwie mehr in Richtung Gott wieder zu gehen. Ne? Wo sofort Überführung kommt. Und das liegt einfach nur daran, dass Paulus gesagt hat: Ich bin, was wozu mich Gott bestimmt hat. Und ich tue, wozu mich Gott bestimmt hat, weil ich das ablegen will, dass es nur um mich geht, dass ich reich werde und mein Häusel baue, ne? Sondern dass ich lebe nicht für das Jetzige, sondern für das, was kommt. Es ist ein Segen für uns alle. Und ich kenne es bei mir, dass es manchmal so passiert, dass man so reinrutscht, ne? Und dann lebt man nur für sich selbst gerade. Bis man wieder wachgerüttelt wird und erkennt und denkt so, ups, so, vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen mehr auf andere gucken. So. Und ich finde es toll, dass Paulus sagt, hey, ich kenne das alles und ich habe das alles überwunden, aber einzigst und allein, nicht weil ich will oder arbeite oder mich bemühe oder mich geißle oder sonst irgendwas, sondern einzigst und allein habe ich das nur verbracht, durch meinen Herrn Christus, weil er mich stark macht. Und dazu gehört auch, dass er kommt und erinnert, dass er wieder zurückbringt und dass er wieder neu berührt. Das ist wichtig. Und auch wenn es mir jetzt irgendwie noch nicht so wichtig ist, da oben reich zu sein, ist es trotzdem Gott, der mich darauf anspricht und sagt so, hey, beweg dich in die Richtung, weil du willst es dort. Ne? Und zum Schluss noch Lukas 12. Lukas 12, Vers 1. Und zwar redet Jesus da über das, was eigentlich uns meistens abhält, irgendwie wirklich loszulassen und ihm zu folgen. Okay, Lukas 12, Vers 1. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatten, sodass sie aufeinander traten, da begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welch die Heuchelei ist. Also Heuchelei, also dieses Tünchen, dieses etwas vorgeben, so was man nicht ist, etwas befehlen, was man selbst nicht hält. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht erkannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören. Und was ihr in der Kammer ins Ohr gesprochen habt, so wird auf den Dächern verkündigt werden. Ich sag aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sag euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen, und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich sag euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor dem Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor dem Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Und ein Ansporn einfach ist ein Ansporn für einen heiligen Wandel, um das, wie wir vorhin gesehen haben, so, wer durchhält, wer was tut, ne? Das ist halt ein Kampf, den man hat als Christ. Diesen Wandel, dieses bis zum Ende kommen durch Jesus. Ne? Und Gott sagt hier, spricht ja eigentlich das an, sowas ist eigentlich das, ja, mit eins der dominantesten Sachen ist, warum wir nicht in Nachfolge stehen, so wie wir sollten. Und das ist halt die Furcht vor Menschen. Ne? Diese Furcht, dass man, dass Menschen schlecht über einen denken, dass man keine Ehre hat, so dass man einen Verruf bekommt, dass man verletzt wird oder irgendwas weggeben muss. Ne? Dass man nicht perfekt ist, in den Augen, oder dass man nicht gemocht wird. Menschen wollen automatisch gemocht werden von den Menschen. Gott sagt, ja, hab keine Furcht. Und ich kenne jemanden, der ist Arzt und Christ. Der hat ein Riesenherz für Jesus, aber irgendwie in dem Punkt hat er so einen total falschen Blick bekommen. Und ich kann das verstehen und nachvollziehen, aber es ist halt, ja, man kann halt auch zugucken, wo es hinführt. Ne? sondern diese Furcht vor Menschen, so ein, ich bin Arzt, ich stehe in der Öffentlichkeit, so ein, und ich darf meinen Glauben nicht erzählen, ne? So ein, ich darf nicht direkt so ein, erzählen, dass ich mit Jesus unterwegs bin, ihn lieb, so dass ich mich für ihn entschieden habe, weil dann würden die Leute nicht mehr kommen, ne? Oder mich nicht mehr respektieren. So ein, das sind, aber so ein Leben, ich habe gesehen, wohin das führt. So ein, das bringt einen Kompromiss nach dem anderen. So ein, und im Endeffekt, seinen Job hat er immer noch, klar. So ein, aber, oh, weißt du, die Menschen sehen an ihm vielleicht einen netten Arzt. So, aber auch nicht mehr als das. Ne? So, und die Menschen müssen erfahren, was uns so nett macht und so besonders. So, und ich weiß nicht, vielleicht ist eine andere Meinung so, aber wenn man ein Leben als Christ führt, dann ist man Licht, und dann das bedeutet, die Leute sehen das andere. Die Leute, du brauchst gar nicht sagen, sondern die Leute, wenn du Licht siehst, dann, oh, Licht. Ne? Das ist nicht irgendwie ein Schimmer irgendwo oder irgendwas glitzert da, sondern, buh, Licht. So, die Leute wissen einfach, okay, der ist tickt anders als ich. Der kommt von einem anderen Planeten. So, und der gehört nicht zu mir. So, zu meiner Gruppe. So, weißt du, wenn du deswegen gemobbt oder einen Job verlierst, dann ist es dann auch nicht der Platz, wo du hingehörst. Ja. Weißt du, und das ist einfach, ich meine, es kostet viel, Jesus nachzufolgen. Ja. Und ich bin dankbar, dass Gott auch den nimmt zu sich, der sein Talent vergraben hat. Ne? So, und da steht ja nicht, dass er jetzt in der Hölle ist. So, weil er sein Talent nicht eingesetzt hat, von dem wurde halt nur das genommen, was er hatte. Der hatte dann gar nichts. Ne? So, aber der wird trotzdem bei Gott sein. Ne? Weil Jesus sein Blut hat errettet. Und wir brauchen uns nicht mehr Sorgen machen um Errettung. Ne? So. Aber wie wir hier gelesen haben, wir brauchen uns auch nicht Sorgen machen, wenn wir mal Jesus lästern. Ne? Wenn wir ihn mal verleugnen, wenn wir mal sagen, wissen, okay, ich sollte jetzt sagen, so, was ich glaube, aber ich kann das jetzt einfach nicht machen, so, ne? Ich habe Angst davor, was da für Reaktionen dann kommen, ne? Oder wie sich mein Leben verändern wird. So, und ich kann das auch bei mir, so eine Situation kommen, ne? So, und auch das wird vergeben, ne? So, und dann geht's weiter. So, aber das ist halt dieses Geheimnis, dass man mit seinem Verstand halt nicht verstehen kann, wo man einfach vertrauen und glauben muss, ne? So ein, wer sich selbst verleugnet, so ein, der wird das Leben gewinnen, ne? So ein, und wer versucht irgendwie dieses sein Stand oder was auch immer zu behalten, ne? So ein, und seinen Besitz und so, der wird es verlieren, ne? So, der wird nicht leben. So, der wird quält sein, der wird in Sorge sein, der wird immer versuchen, zu gefallen zu müssen, der wird immer nicht der sein dürfen, den er eigentlich im Herzen sein will, weil er eine neue Schöpfung ist. Der muss sich immer verstecken, immer tünchen, so, und immer eine Maske aufsetzen, nie so sein, wie er kann, nie, der wird nicht frei sein. Das ist ein Geheimnis, das für uns nicht mehr Geheimnis ist, sondern offenbart. So, wer im Glauben und Vertrauen zu Jesus mutig das einsetzt, was er ist, so, und wozu er bestimmt ist, so, und der wird, obwohl alle Logik sagt, der wird auf jeden Fall es mies haben hier auf der Welt, der wird trotzdem leben, der wird aufblühen, der lebt in Freiheit. Wir brauchen uns nicht verstecken, wir werden uns nicht fürchten. Was, dann denk du, Mensch, von mir, was du willst. So, weil ich weiß, was Gott denkt. So, und das ist wichtiger. Wer sein Leben gewinnen möchte, wer wirklich diese Fülle kosten möchte, so, und wirklich die Kraft vom Geist spüren möchte und Gott hören möchte, der muss vertrauen und einfach das, was die Logik sagt, so, was unser Leben ist, einfach loslassen und einfach den Weg gehen, so ein Licht zu sein. Und Jesus ist mein Licht und mein Weg. Und ich bin jetzt sein Schaf. Und jeder soll mein Bleken hören und nicht mein Bellen. Und wenn ein Schaf versucht zu bellen, das klingt wirklich doof. Ich meine, ich habe in der Gemeinde lieber ein Schaf im Wolfspelz sitzen, als ein Wolf im Schafspelz. Ne? So, aber das ist so schade, weil wir haben so viel so in der Menschheit zu geben, weil wir sind die, die das Licht bringen. Ne? Und zum allerletzten Schluss 2. Timotheus 1. Zweiter Timotheus 1, Vers 7. Komm ruhig rein. Ach, du bist es. Ich hoffe, das ist jetzt so richtig. Nee, zweiter Timotheus. Lesen wir nochmal Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegen meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, einen Geist der Liebe, aber auch einen Geist der Zucht. So schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich ein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus ist. Dieses edle, anvertraute Gut, das bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen auch Phygellus und Hermogenes. Der Herr, der Weise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit und so weiter. Schäm dich nicht, selbst wenn du leiden musst. Schäm dich nicht, selbst wenn du verspottet wirst unter deinen Freunden. Schäm dich nicht, selbst wenn du deinen Job verlierst. So, schäm dich nicht, sondern weil tu genau das Gegenteil. Streck dich noch mehr aus. So. Und vergiss nicht, diese Gaben vom Heiligen Geist anzufeuern, anzufachen. Lass nicht zu, dass die Gabe des Heiligen Geistes in dir verklimmt. Ne? Hat Paulus hier gesagt. Und das ist das. So, und das ist genau das, wo. Wenn ich vergesse, mich danach auszustrecken, dann bin ich nur noch Christ irgendwie nach einer gewissen Zeit. So, und ich hasse diesen christlichen Rhythmus. Ne? So, dass ich will nicht ein Christ sein, sondern ich möchte lebendig sein und glühen. So, und ich möchte Temperament haben und Feuer und ich möchte, dass das Wasser rausfließt. So, ich möchte in die Welt rausgehen, diese Dunkelheit mit einem Fuß auf dem nächsten, so, und ich möchte, dass die Menschen da draußen so machen, wenn sie mich sehen. Nicht, weil sie mich sehen, sondern weil sie es nicht ertragen können, dass Wahrheit aus mir rauskommt, die sie so nie hören würden. So, hey, wir haben so viel und so viel Kraft und Macht ist in uns gegeben. So, und Gott hat jedem von uns eine Gabe gegeben. Und nochmal, die Person in der Gemeinde, die Gott im Vordergrund gestellt hat, so wie mich jetzt, so, sind nicht höher als die, die ihr im Hintergrund stellt. Ne? Sind noch nicht mal höher als die, die nur zur Gemeinde kommen, um zu nehmen. So, die selbstsüchtige Schärfe sind. Weißt du? Die erstmal alle wegschubsen, nur damit sie erstmal diesen Gras bescheren. Und wenn sie satt sind, dann dürfen die anderen. So, sind, sollte auch keiner von sich höher denken. So, aber das Problem, was ich eher sehe, ist nicht so, dass man höher von sich denkt, als man ist. Und das Problem, was ich halt eher sehe in der Gemeinde oft so, auch in mir so, ist, dass man nicht hoch genug von sich sieht. Ja? So, dass man denkt, dass man nur so diese schwarze Kruste sieht, ne? Und dieses Metall. So, und man nur dieses Feuer spürt. So, ne? So, und dass man dabei total vergisst, so, dass wenn man noch einen Moment weiter wartet, so, diese schwarze Kruste aufplatzt und man nur noch Herrlichkeit sieht und Licht und Klarheit und Reinheit Und das ist auch die anderen Seelen, das ist die anderen. Weißt du, welcher Christ, welcher wiedergeborene Mensch liebt es nicht, so mit einem Bruder und Schwester zusammenzusitzen und einfach nur diese Herrlichkeit zu sehen und zu hören. Ne? So, klar, also das ist was, wonach man sich bemühen muss und ausstrecken muss. Und ich weiß nicht, wenn ich zur Gemeinde komme, dann will ich Gott hören. Und dann will ich nicht nur mich unterhalten, dann möchte ich nicht nur so ein Smalltalk haben, ne? Weil ich weiß, jeder wiedergeborene Sohn sitzt mit einem anderen Christen zusammen und möchte gern beten, ne? Wenn man sich mal zum Essen trifft oder so. Aber irgendwie so ein, ist es halt oft so, dass man sich auf einmal anfängt zu schämen, ne? So, dass man sich schämt, naja, jetzt kann ich ja nicht einen Anfang machen und sagen so, hey, wollen wir noch beten? Ne? Das ist so dumm, oder? Aber dieses kleine Ding, hey, wollen wir noch beten? Bevor wir jetzt auseinandergehen, jetzt haben wir so viel voneinander gehört, hey, komm, lass uns das vor Gott bringen. So. Oder, ach, ich hätte jetzt, ich weiß so, was ich jetzt sagen müsste eigentlich, ne? Aber ich lass es lieber so, wird Gott schon zeigen, ne? Nicht, dass jetzt da oder die noch sauer ist auf mich. So. So, oder ich als mega fromm dastehe. So. Welches Kind Gottes liebt es denn nicht, so ein, die Stimme seines Vaters zu hören durch einen anderen Bruder oder eine andere Schwester? Ne? Das ist doch der Grund, warum man sich hier trifft. So. Weißt du, zu gering von sich zu denken und von dem, von der Herrlichkeit, die in uns steckt, so, das ist das größte Problem und das ist so für mich mit einer der größten Waffen, die Satan hat. So, klar, es ist schon schlimm genug, wenn man sich in der Welt schämt für Jesus. Ich habe Angst, dass ich den schlechten Noten kriege und meinen Job verliere. Ne? So, oder die Kinder meine, aus der Schule meine Kinder dann mobben. So, aber auch noch schlimmer ist es, so, wenn man sich untereinander schämt. Ne? Jesus sagt, schäm dich nicht, sondern fache das. So, feuer das an. Und geh da mit Mut und Glauben durch. Und geh zu deinem Bruder und deiner Schwester. So, und wenn es keiner in der Gemeinde tut, dann sei du der oder die, so, die den ersten Schritt macht und einfach sagt, hey, lass uns beten. So, oder, ah, ich möchte einen Heiligen Geist mehr haben. So, ja? Oder, hey, Pastor, kannst du nicht mal Hand auflegen? So, irgendwie. So fühle ich mich gerade, als ob es nur noch klimmt. So, ich will aber brennen. So, ne? Und diese klare Aussagen, das ist das, was ein Leib wirklich gesund hält. So, wenn man aber im Furcht lebt, so, dann kommt die Gemeinde zusammen, getüncht, gefärbt, mit einer geistlichen Maske. Ne? Und aber wenn du, wenn du hierher ankommst und keine Hilfe brauchst und keine Schwäche hast, ne? So ein mit Sünde nicht zu kämpfen hast oder so, du es nicht zugeben kannst, so, dass du zu Hause bist und einfach manchmal dir Gott egal ist. Oder du dich bewusst entscheidest, einfach nur weil du keine Lust hast. Ne? So, wenn du nicht in Schwachheit hier ankommen kannst, so, dann, so, sondern in deinem weißen Gewand kommst und nicht durchsichtig, so, da wird kein Segen kommen. Ne? Weil dann wirst du nicht aufstehen und sagen, ich brauche einen Heiligen Geist. Ja, lass uns beten. Ich brauche wirklich jetzt jemanden, der mit mir betet. So nicht. Jesus hat gesagt, so bekennt die Sünden. Das heißt nicht, dass wir jede Sünde, die wir haben, laut bekennen müssen untereinander, sondern das heißt, sei gläsern zueinander, sei ehrlich. Lass diese weiße Farbe zu Hause. Ich bin deine weiße Farbe. Ich habe dich schon geheiligt. Und ich werde dich noch mehr heiligen. So, lass es die Menschen sehen, so. Sondern komm genau so, wie ich dich verstehe mit deinen Sünden, so und so. Komm du auch in die Gemeinde, dass die Menschen mitbekommen, so, du kannst verstehen. Ne? Du bist kein Fremdkörper, sondern du bist mittendrin. Und ich bin dankbar für Paulus. Der Typ, so, hat die Gemeinden gegründet, ne? War so der Oberguru in der Zeit. So, aber er hat nicht, wie die heutigen großen Evangelisten, ne? Ja, ich will jetzt aber keinen Namen nennen, so, aber die, die halt bekannt sind, auch die deutschen Mega-Evangelisten, ne? So, die halt nur kommen, wenn sie eine gewisse Gage kriegen und mindestens 5000 Leute. Ansonsten kommen sie gar nicht erst. Und wenn sie kommen, ne, auch wenn du Konzerte machst, manchmal mit so super frommen Christen, so Musikern, die dann halt sagen, ja, wir wollen aber im Fünf-Sterne-Hotel muss schon sein. So. Also wir werden nicht hier bei irgendeinem Bruder oder Schwester pennen. Ne? So. Und wir brauchen das Equipment und wir wollen das Essen haben und so weiter. Ne? So. Es sind Paulus waren andere Leute. Er hat manchmal Wochen, manchmal Monate, manchmal Jahre so bei seinen Brüdern und Schwestern gehaust. Ne? So. Und das hatte den Vorteil, dass er seine Geschwister kennengelernt hat, ne? Dass er eine persönliche Beziehung hatte und dass die auch gesehen haben, wer er ist. So, und ja, es ist wichtig, dass wir einander kennen. So, und es ist so schade, wenn wir, ja, wenn wir nicht so kommen, wie wir sind. So, und weil wer kriegt dann die Ehre, ne? So, und ja, das erzähle ich nicht. Lass uns beten. Herr, ich danke dir. So für diese Heimat, so für das, was kommt. Und dass das ein Versprechen ist und dass du, für dich ist das schon erledigt und gegessen. Und du hast schon zu Johannes gesagt, es ist vollbracht. Du hast zum Kreuz schon gesagt, es ist jetzt fertig. So, für dich ist schon alles erledigt und genau das wird auch passieren. Und oh, wie sehr sehne ich mich so dann jede Sekunde hier auf Erden so ein. Nur dafür zu investieren und darauf zu gucken. Und ich sehe aber auch die Schwachheiten. Ich sehe, dass ich das nicht hinkriege. So, aber ich danke dir, dass, ja, so, dass du mich ehrlich haben willst und dass du auch uns hier ehrlich haben willst. Und dass wir uns, ja, wir wollen erzählen, jeden auch untereinander, so, und dass du unsere Stärke bist und das, was uns nach Hause bringt. Dass du das bist, was uns hält. Ich bitte dich, dass du uns überführst, so bei jedem, so der sich irgendwie schämt, so einfach von dir zu erzählen, ganz frei. Jeder will es hören, aber du weißt so. Und ich bitte dich einfach, dass du auch deine Gemeinde wieder stärkst und gesund machst. Weil ich hier gerade echt sehe, dass so einiges krank ist. So. Und ich bitte dich immer, dass du einen richtigen Blick da wieder gibst und auch läuterst. So, und das Feuer schickst, so, das uns nach Hause bringt, das uns hält. So, zeig uns unseren Dreck, aber zeig uns auch dann diese glasklare Reinheit, die um uns drumherum ist, die du bist in uns. So, und erbau uns auch da, dass wir nicht zu gering denken. Ja. Und das, was wir jetzt sind, diese neuen Geschöpfe, die sind so herrlich und so rein und so vollkommen. So, und das bist du, Herr. Ich danke dir, dass wir uns nicht verstecken müssen. Bring uns nach Hause.
One desire is to be. glaube nicht, dass mit dieser Ausflug der See hochkommt.